Es ging mir einfach darum, einen elementaren Anfang zu wagen und alles, was ich bisher erreicht hatte, zu vergessen.
Herzlich willkommen in Folge 123 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der deutsche Bildhauer und Maler Heinz Mack. Mack war einer der Mitbegründer der international einflussreichen Düsseldorfer Künstlergruppe Zero, deren Mitglieder in den späten 50er Jahren die Nachkriegskunst in Frage stellten, indem sie nach einem neuen, von der Vergangenheit völlig unbelasteten Ansatz suchten. Das Atelier teilte sich Heinz Mack damals mit seinen Zero-Kollegen Günther Uecker und Otto Piene. Ob man sich da auch gelegentlich mal ins Gehege kam, wie er heute über sein eigenes Alter, 94, nachdenkt und welche Rolle Spiritualität für ihn spielt, davon berichtet er uns jetzt. Zunächst aber wird er uns erzählen, wie und warum ihm ausgerechnet ein Dackel den Weg in die Kunst geebnet hat. Wir sagen herzlich willkommen in Folge 123 von Die Sucht zu sehen, lieber Heinz Mack.
Zu Ihrer Bewerbung an der Akademie. Stimmt es, dass Sie da einen Dackel zeichnen mussten?
Also in der Tat gab es einen Dackel in unserem Hause. Und ich war damals 19 Jahre alt, als ich im Jahre 1950 in der Kunstakademie in Düsseldorf aufgenommen wurde, aufgrund der von mir geforderten und eingereichten Probemappe, in der auch naturalistische Zeichnungen enthalten waren. Und dazu gehört auch eine Federzeichnung, die einen Dackel in verschiedenen Bewegungen zeigt.
Ja.
Und das ist mir sogar ganz erstaunlich gut gelungen. Denn ich habe auch dann natürlich Zeichnungen dazu getan von Gesichtern, also Porträts gemacht. Ich habe auch einen Baum gezeichnet und habe unter anderem aber auch, das war damals ein absolutes Novum, ganz abstrakte Versuche präsentiert.
Ja.
Und ich hatte da natürlich von Natur aus vielleicht einiges Talent,
ja.
Aber ich habe mein Bestes gegeben, um eben hier tatsächlich diese Herausforderung zu bestehen.
Ja, und die haben Sie offensichtlich bestanden.
Ja, und ich darf zum Beispiel sagen, dass als die Akademiezeit vorbei war, da hatte ich den Ruf, wirklich ein Star zu sein, bezogen auf mein naturalistisches Zeichnen können.
Ja.
Denn ich habe zum Beispiel einen Löwen gezeichnet, der war größer als ein Meter. Und ich sage es mal so lakonisch, ich hätte mich nicht im geringsten gescheut, diese Zeichnung Herrn Dürer zu zeigen.
Ja.
Also das war schon sehr gekonnt.
Ja. Was in Ihrer Arbeit oder auch für Sie eher keine Rolle gespielt hat, ist die Religion oder das Spirituelle. Das hat in Ihrer Arbeit eher nie eine Rolle gespielt, oder?
Ja, das ist natürlich eine auch etwas fordernde Frage. Religion als solches kann natürlich spirituell sein. Aber das Spirituelle muss nicht notwendigerweise auch Religion sein. Das erst mal vorweg gesagt.
Mhm.
Und ich persönlich erhielt keinerlei religiöse Erziehung durch meine Eltern oder durch meine Schule. Mein Vater war erklärter Atheist, soviel ich weiß. Aber immerhin bin ich getauft worden.
Ja.
Naja, also immerhin später habe ich die Innenarchitektur der katholischen Kirche St. Theresia in Kaiserslautern als Gesamtkunstwerk gestaltet, obwohl ich gar nicht katholisch bin, was ebenfalls gilt für die sogenannte Mack-Kapelle in Neuss.
Mhm.
Da kurz Kommentar, die Mack-Kapelle hat sich sprachlich einfach ergeben, anonym, und ich konnte das nicht verhindern, dass also in Neuss diese Kapelle Mack-Kapelle heißt. Und ferner habe ich dann auch noch in Düsseldorf Mettmann, in der sogenannten St. Elisabeth-Kapelle, eine Gesamtleistung gebracht. Und durch mein Philosophiestudium, ich habe schließlich dort an der Universität in Köln auch mein Staatsexamen gemacht, habe ich mich auch mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt und natürlich religiös orientierte Literatur gelesen.
Ja.
Also mit großem Interesse zum Beispiel, auch heute noch, lese ich zuweilen in den Enneaden von Plotin, also einem Neuplatoniker, Texte. Oder ein Mann, den ich sehr hoch einschätze, der eben eine ganze Lichtphilosophie formuliert hat, die mich sehr berührt. Das ist die Dionysius von Areopag. Und dann gibt es natürlich den Mystiker aus dem islamischen Bereich, Al-Ghazali, der mich lange Zeit fasziniert hat. Oder schließlich Augustinus. Naja, und dann kommt hinzu, das möchte ich auch noch gerne erwähnen, dass ich in früher Jugend eine sehr umfangreiche musikalische Erziehung zu bestehen hatte.
Ja.
Ich hatte also sehr gute Lehrer und wurde sehr gefordert. Also was ich noch kurz sagen wollte, dass meine musikalische Erziehung natürlich auch bewirkte, dass ich mit religiös orientierter Musik in Berührung kam. Also ja. Ob das nun Monteverdi, Palestrina, Bach, Mozart, Bruckner oder Olivier Messiaen. Also mit anderen Worten, ohne Spiritualität fände mein Interesse an immateriellen Erscheinungen gar nicht statt.
Ja.
Das ist mir also sehr wichtig, dass ich Ihnen das sagen darf. Das Unbekannte, das im Kunstwerk sich bekannt macht, lässt eine Sphäre entstehen, in der die Kreativität des Künstlers ihren Ursprung hat.
Ja.
Und diese Sphäre nenne ich spirituell.
Mhm.
Denn nicht nur in der religiösen Ikonografie hat die Spiritualität eine Bedeutung, sondern auch ebenfalls und gleichermaßen in einer Kunst, die gegenstandslos ist.
Ja.
Das möchte ich auch hier durchaus festhalten, was von meiner Kunst gesagt werden darf, dass sie eben gegenstandslos ist und in der, ja, das ist natürlich sehr komplex, in der eine transzendente und immateriell erscheinende Energie und Strahlung erfahrbar und erlebbar wird und dass das Licht als ein immaterielles Phänomen von der Naturwissenschaft untersucht wird, also zum Beispiel diese mysteriöse Quantenphysik ist da voll beschäftigt, das muss auch mit erwogen werden, denn das Licht, welches die Farben in meiner Malerei ausstrahlen, ist eben ebenfalls immateriell und erscheint, wenn Sie so wollen, in einer spirituellen Sphäre.
Ja, kommen wir noch mal auf Ihre Kunst zu der Zeit, als Sie die Akademie beendet haben. Sie haben mit Otto Piene die Gruppe Zero gegründet. Erinnern Sie sich an den ersten Impuls?
Also hier wird mein Gedächtnis natürlich herausgefordert und es ist nicht mein erster Podcast. Also ich werde ja oft jetzt, weil Otto Piene und Günter Uecker nicht mehr leben, als letzter Zeitzeuge sozusagen öfters aufgefordert, mich dazu zu äußern.
Ja.
Und einen Aspekt müsste ich zu nennen. Als ich nach 3 Jahren Akademiestudium fähig war, Akte und Porträts zu zeichnen, denen eine souveräne Qualität zugesprochen wurde, kam es in meinem Falle zu einer ersten Krise.
Ja.
Eine sehr existenzielle Krise. Ich habe damals sehr schwarz gesehen. Ich habe mich damals entschieden, alles, aber auch wirklich alles, was ich gelernt hatte in der Akademie, in Frage zu stellen.
Ja.
Und ich erkannte, dass ich nicht weitergekommen bin als das, was in der Renaissance bereits vielfach vorher erreicht worden war und was zu wiederholen mir plötzlich vollkommen sinnlos erschien.
Ja.
Also mit anderen Worten, diese ganze Kunst der Komposition seit Giotto, die ging mir absolut contre coeur und erst durch den Kubismus von Picasso, vor allem durch seinen analytischen Kubismus, hatte sich ja die Welt für mich vollkommen verändert. Anstelle dieser 500 Jahre lang geübten Zentralperspektive und alles, was damit gemeint ist, kam nun beim Kubismus eine Struktur ins Spiel. Und diese Struktur war für mich ein Sternzeichen für das, was dann aus Zero wurde. Denn Zero, alle Künstler, die später sich bei Zero beteiligt haben, haben nicht Komposition geschaffen, sondern die haben alle strukturell gearbeitet.
Ja.
Und das ging auch einher mit der Frage, wie kann ich dann überhaupt erreichen, dass ich etwas erschaffe, das gänzlich neu ist und quasi mir alleine gehört.
Ja.
Kurzum, vergleichend könnte ich sagen, jetzt wieder an mein Klavier denkend, ich spielte nicht mehr mit 10 Fingern Klavier, hochbravourös und artistisch, sondern ich konzentrierte mich ausschließlich auf einen Finger allein. Also ich war damals, wenn Sie so wollen, Minimal Artist, aber wirklich zu einer Zeit, als das Wort Minimal noch gar nicht bekannt war, jedenfalls nicht in Deutschland. Und es ging mir einfach darum, einen elementaren Anfang zu wagen und alles, was ich bisher erreicht hatte, zu vergessen.
Ja.
Und diese Bereitschaft, ich glaube, damit kann ich Ihre Frage beantworten, diese Bereitschaft zu einem radikalen Risiko, also radikale konnte es gar nicht gehen, diese Bereitschaft könnte man einen Impuls nennen.
Ja. Ihr Ihr Atelier, das Zero-Atelier, war in der Düsseldorfer Hüttenstraße. Sie, Otto Piene und Günter Uecker arbeiteten dort auf 3 Etagen. Erinnern Sie sich an eine Art Konkurrenz? Also wie sah man jeweils auf die Werke der anderen?
Ja, natürlich hat man das nicht übersehen, was in meiner Umgebung stattfand. Also Günter Uecker erklärte sinngemäß, dass man ja nicht gleich heiraten muss, wenn man verliebt ist. Und ich war es, der nach 10 Jahren Zero-Zeit erklärte, dass Zero am Ende angekommen sei. Und diese Erklärung war sehr positiv gestimmt. Es war eine positiv gedachte Überzeugung, der sich auch Uecker sofort anschloss. Und wir beide haben zu einem großen Fest im sogenannten Bahnhof Rolandseck bei Bonn eingeladen, zu dem weit mehr als 200 Menschen erschienen. Das war also damals ein regelrechtes Happening und Ereignis.
Ja.
Und als Piene erklärte, Zero würde stets weiterleben, er bestand darauf, und Zero sei ein neuer Idealismus, da habe ich also in schriftlicher Form sehr entschieden dies abgelehnt und gesagt, nicht mit mir. Also das wäre ein Missverständnis gewesen, sondergleichen den deutschen Idealismus betreffend. Und Uecker hat auch von sich aus auch sofort seinen Widerspruch angemeldet.
Okay. Ist man denn als Künstler besser, wenn man, also als Einzelgänger?
Also, dass man als Künstler sich zuweilen sehr alleine fühlen kann, auch wiederum in einem Existenzbewusstsein, selbst wenn man vom Publikum verehrt wird, ist für viele Künstler eindeutig historisch belegt. Was immer meine Vita betrifft, ich muss ganz alleine entscheiden, was ich tue und wofür ich die Verantwortung übernehme, wofür ich ein Leben lang gearbeitet habe.
Ja. Wie alt fühlen Sie sich, Herr Mack?
Ja, ich könnte sagen, viel zu alt, aber ich fühle mich wesentlich jünger, als ich bin.
Das ist schön.
Und möglicherweise unterliege ich hier einer Täuschung, denn indem ich sehe, wie ich älter werde, mich aber noch nicht alt fühle, könnte es sein, dass ich nicht bereit bin, mit aller nüchternen Realität mich zu konfrontieren. Und das will ich jetzt nicht unbedingt vertiefen, aber was man früher so machte, dass man ein Metermaß nahm, was 1 Meter lang war, und das sozusagen auf 100 Jahre projizierte.
Ja.
Danach habe ich also jedes Mal, wenn ein Jahr um war, wieder 1 Zentimeter abschneiden müssen in Gedanken.
Ja.
Und dann werden heute nur noch wenige Zentimeter da sein. Also ich hoffe, dass ich 100 Jahre alt werde. Nun müssen wir mal abwarten, ob das gut geht.
Denken Sie denn Ihr Leben oder sortieren Sie Ihr Leben in Zyklen und in Phasen?
Ja, das ist auch wieder eine etwas schwierige Frage. Also, aber ich versuche das mal zu beantworten. Also einerseits würde ich sagen, ein klares Ja und auch ein klares Nein. Denn generell ist mein Oeuvre sehr heterogen. Mhm. Also ich erlaube mir zum Beispiel daran zu erinnern, dass auch Gerhard Richter ein Künstler ist, dessen Werk absolut heterogen ist. Der hat also gleich 12 Stile vielleicht praktiziert und ich nicht viel weniger. Sodass die Kunsthistoriker gar nicht mal wissen, wo und wie man meine Kunst einordnen soll, wenn man das unter stilistischen Aspekten untersucht. Es gibt ja auch Künstler, die mit einer einzigen Idee lebenslang zufrieden sind. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die sind tatsächlich mit einer Idee zufrieden gewesen.
Yeah.
Aber in meinem Fall muss man auch beachten, dass ich einerseits sowohl Bildhauer bin, andererseits auch Maler und außerdem male ich nicht nur, sondern ich habe auch gerne Zeichnungen gemacht. Und zwar nicht 100, sondern vielleicht inzwischen 500 oder 600. Keiner hat sie gezählt. Und meine vielen kreativen Ideen folge ich so arbeitsintensiv, wenn Sie mir den Vergleich erlauben, so wie ein Bauer, der seine Ernte einfährt, bis das bestellte Feld leer ist und er dann ein neues Saatgut auslegt. Also mit anderen Worten, ich habe jetzt vor gar nicht langer Zeit 3 Wochen lang in Ibiza gelebt, wo ich ein zweites Atelier habe, seit langer Zeit, seit 25 Jahren. Und dort habe ich also 50 große Pastelle gemacht. Also ein Zyklus, der dann in sich stimmig war. Und damit ist auch eine Gefahr gegeben natürlich, dass derjenige, der wie ich viele Ideen hat und diese alle zu verwirklichen sucht, schließlich mit der Zeit, mit dem Kalender in Konflikt gerät und auch schließlich vom Publikum und den Kritikern überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Das ist, Frau Cassati, ein Phänomen, dass da irgendwie gestreikt wird. Es darf nicht zu viel gezeigt werden, dann entsteht wohl Verwirrung im Publikum und man hält sich zurück.
Ja.
Und so sind dann erheblich große Werkgruppen, wie zum Beispiel die eben genannten Pastelle oder Tuschen oder Collagen oder Architekturmodelle und was auch immer ich gemacht habe, gar nicht ausreichend bekannt.
Okay.
Auch wenn sie in etlichen Büchern beschrieben und gezeigt werden.
Ja, weil es einfach zu viel ist für die Menschen.
Ja. Mhm. Und ich könnte auch erwähnen, also bei Uecker zum Beispiel ist das anders. Der ist durch seine Nägel so leicht erkennbar.
Das stimmt.
Also das ist natürlich in meinem Falle auch irgendwo gegeben, dass ich auch Dinge gemacht habe, denen ich einen eigenen Namen geben musste. Zum Beispiel die Lichtreliefs, das ist ein Begriff von mir. Und das hat sich, wie andere Dinge auch natürlich, international inzwischen längst durchgesetzt.
Mhm. Ist für Sie denn Ihr Leben identisch mit Ihrem Werk, mit Ihrem Schaffen?
Also Fakt ist, dass ich mein Leben nicht von meiner Arbeit trennen kann.
Ja.
Und das gilt auch, wenn Sie so wollen, vice versa.
Welche Werke sind Ihnen heute die nächsten?
Ja, die harte Realität, die besagt, dass stets diejenigen Werke dem Künstler sehr nahe sind, soweit ich das vermuten darf, welche im Prozess des Entstehens ihn auch selbst herausfordern.
Ja.
Dies ist eine jeweils aktuelle und sehr hautnahe Realität.
Ja.
Und im übrigen Sinne können die sehr persönlichen Zuneigungen und die Bewunderungen gegenüber einem großen Kunstwerk den Künstler natürlich sehr bereichern und glücklich stimmen.
Ja.
Daraus muss aber kein endgültiges Glaubensbekenntnis entstehen, denn also ich habe zumindest in meinem kurzen oder langen Leben entdeckt, dass nach Jahren man ein ehemals bewundertes Werk ja, überraschenderweise ganz anders betrachtet oder kritischer sieht und nicht mehr mit dieser Begeisterung aufnimmt, wie das vor Jahr und Tag geschehen ist.
Ja.
Also da ist auch eine gewisse Relativität gegeben, die wahrscheinlich einerseits mit der Welt in Beziehung steht, die um ihn herum stattfindet, oder dass er auch einfach aufgrund von Erfahrungen die Dinge auf einmal relativieren lernt.
Ja. Woran arbeiten Sie gerade?
Also diese Frage scheint mich lebenslänglich zu verfolgen.
Ja.
In einer Zeit, jetzt sind wir bei einem schwierigen Thema, in einer Zeit, in der die Schönheit von Kunstwerken, sowohl von Künstlern als auch von Zeitkritikern, zu einem Tabu erklärt wird.
Ja.
Und das schon seit geraumer Zeit. Und das besonders in Deutschland, das muss ich auch mal deutlich sagen.
Ja.
Muss ich erfahren, dass meine Kunst zu schön sei. Also ein sehr anerkannter Zeitkritiker und Kulturkritiker, Professor Dr., ich nenne mal den Namen, Wilhelm Ulrich, hat also ein großes Essay geschrieben über Heinz Mack, anlässlich dieser Kataloggestaltung für das ZKM, wo eine Ausstellung von mir war, auf 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, das ist also schon eine Zahl, die man nennen darf,
ja.
Und diese Ausstellung haben immerhin 36.000 Menschen gesehen. Und dieses Essay, das er geschrieben hat, hatte die Überschrift Mack, seine Kunst zu schön, um wahr zu sein. Da habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, dann sind Sie doch bitte so nett und machen Sie ein Fragezeichen dahinter oder wir sind getrennte Leute. Also,
verstehe.
Es ist so, dass ich immer wieder erfahren musste, dass meine Kunst zu schön sei. Das wird mir als Vorwurf zugeordnet. Nun kann ich natürlich, wie jeder Philosoph das sowieso weiß, sagen, dass diese Trias von Platon, also dass das Gute nicht nur das Wahre, sondern auch das Schöne ist, heute wirklich nicht mehr aktuell ist. Also Faktum ist wirklich, dass die Schönheit nach wie vor einen sehr vitalen Stellenwert hat. Und dass Künstler die Schönheit ihrer Werke nicht offiziell anerkennen wollen, ist oft, soweit ich das sehe, die Haltung von Heuchlern oder Opportunisten.
Ja.
Und selbst in einer Ausstellung in Washington, in der berühmten im berühmtesten Museum von Amerika, möchte man fast sagen, neben dem MoMA, gab es eine sehr große Ausstellung vor ein paar Jahren, wo die Schönheit wieder anerkannt wurde.
Ja. Was inspiriert Sie denn eigentlich heute zum Schaffen von Kunst? Hat sich das über die Jahre verändert?
Ja, alles verändert sich. Ich hoffe, dass sich auch in Ihrem Leben alles stets verändert. Natürlich freut man sich auch, wenn einige Dinge konstant uns begleiten. Aber meine Idee, jetzt komme ich etwas ins Klagen, in den Bereich der Klage. Meine Idee, einen von mir entworfenen gläsernen Pavillon zu gestalten, mit 13 farbigen Glasfenstern, jeweils 1,50 Meter breit und jeweils 6 Meter hoch, und dass diese Glasfenster in keiner religiösen Ikonografie folgen können, sondern gänzlich gegensatzlos sind.
Ja.
Das war eben mein unbedingter Wunsch, nun einmal Glasfenster zu machen, nicht so wie seinerzeit gehabt bei meinen Kirchengestaltungen, sondern Glasfenster, die vollkommen gegenstandslos sind, keine religiöse Bedeutung haben. Diese ganze großartige Idee, die ich also nicht nur Tage, sondern Monate, ja, wenn ich jahrelang mit mir herumtrage, ist bislang mangels Finanzierung nicht realisierbar.
Ja.
Da werden also rund 3 Millionen hochgerechnet und die sind, man hat 1 Million zusammengebracht, aber 2 Millionen fehlen. Also kurz und gut, dieses Projekt ist zunächst mal, ja, ist das lakonisch, fast gestorben.
Ja.
Und für dieses Projekt habe ich wochenlang sehr engagiert und sehr intensiv gearbeitet und alles andere liegen gelassen, einfach getragen von der Vorstellung, dass dieser Pavillon quasi mein finales Alterswerk werden könnte.
Ja.
Und ein Mann, der seine Doktorarbeit geschrieben hat über Matisse und seine Kapelle, hat auch auf seine Weise das alles dokumentarisch festgehalten in einer Dissertation. Also erlauben Sie mir, dass ich das nochmal sage. Gegenüber dieser tiefen Enttäuschung, und das gibt es eben auch, dass Künstler sehr oft enttäuscht sein können, hat sich überraschenderweise nun doch ein Trost ergeben. Denn es ist ein neues Kulturzentrum geplant in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ich nenne jetzt mal die Namen zunächst nicht.
Mhm.
Und in diesem Kulturzentrum werde ich ein fast 30 Quadratmeter großes Farbfenster demnächst sehen dürfen im nächsten Jahr. Das habe ich entworfen. Selbst mit höchster Qualität wird das also in einer entsprechenden hochrenommierten Werkstatt im Taunusstein, im Taunusland, wird das realisiert. Und das bedeutet, dass ich also hier dann doch endlich zu dieser Idee komme, ein großes Fenster zu gestalten. Und da hoffe ich doch, dass das nun ein bisschen vielleicht noch etwas
die Wunde schließt,
an Bedeutung gewinnt. Und dass ich jahrelang, das muss man auch mal dazu sagen, jahrelang habe ich Kunst im öffentlichen Raum realisiert.
Ja.
Und darüber gibt es auch eine große Publikation, ein Buch, das heißt Ars Urbana. Und dort ist dokumentiert worden, dass viele Werke, die dort gezeigt worden sind, heute nicht mehr so existieren, wie sie gemeint waren, aus dem einfachen Grunde, weil die einfach nicht ausreichend gepflegt werden oder bis zu der Tatsache, dass sie von Vandalisten sogar zerstört wurden.
Ja.
Also das betrifft nun doch die Frage, was inspiriert mich zum Schaffen von Kunst?
Ja.
Ganz allgemein kann ich natürlich sagen, vielleicht eine Alterserscheinung, aber in den letzten Jahren kommt mir die Natur entgegen. Und obwohl ich muss das immer wiederholen, ich seit Jahr und Tag nichts anderes getan habe, als gegenstandslos zu arbeiten, kommt doch eine starke Anregung aus der Natur, und zwar in einem sehr übertragenen Sinne. Denn was die Natur an Entdeckungen erlaubt, das ist ja fast grenzenlos. Und auch heute ist die Naturwissenschaft wirklich sehr daran interessiert, Dinge zu entdecken, über die man früher nie etwas gewusst hat. Und die werden dann natürlich oft auch mit auf irgendeine Weise illustriert, sodass man eine Vorstellung hat von dem, was nicht nur zwischen Himmel und Erde geschieht, sondern auch, was im tiefen Ozean zu sehen ist und dergleichen.
Ja.
Da passieren so viele Dinge, wo man als Künstler fast eifersüchtig wird.
Ja. Welche Kunst von anderen interessiert Sie besonders?
Das ist auch eine Frage, die man natürlich überlegt zu beantworten weiß oder muss. Ich versuche zu verstehen, ich versuche es immer wieder, was die jüngeren und jüngsten Künstler und viele Künstlerinnen zur Zeit machen.
Ja.
Und ferner, mich interessiert sehr, was im fernen Osten geschieht.
Ja.
Das frage ich mich auch immer wieder. Zumal ich also viele Jahre lang mich intensiv mit dem Orient auseinandergesetzt habe, weil was man im westlichen Kulturraum leider überhaupt nicht bewusst wahrnimmt, ist mir aber eines Tages doch sehr sternhagelartig bewusst geworden, und davon lebt auch damals meine Ausstellung im Pergamonmuseum, dass eben der gesamte Orient gegenstandslos ist. Bislang war immer so diese Vorurteile tradierend, ja, das ist also die Kunst des Westens, diese Gegenstandslosigkeit, und die Amerikaner haben das natürlich auch so praktiziert, eindeutig. Aber dass der Orient ebenfalls eine vollkommen gegenstandslose Welt ist, was die Kunst betrifft, das hat mich sehr früh interessiert und fasziniert. Und es ist auch so, dass, wenn ich das auch sagen darf, es mir nicht immer gelingt, das alles zu verstehen, was jetzt geschieht in der Kunst. Denn viele Künstler meiner Generation, die leben leider nicht mehr. Und andererseits, das, was man natürlich in den großen Auktionen sieht oder was in den Museen oder Büchern sichtbar gemacht wird, das erlaubt schon, dass man sich die Frage stellen muss, was macht man denn da? Mhm. Und kann ich da mit leben oder kann damit nicht leben? Aber wir haben auch, das noch kurz vielleicht zu erwähnen, viele Professoren, die an Akademien gearbeitet haben oder noch arbeiten, erklärt, dass mein Name inzwischen eine Legende wäre in der Kunst. Und ich habe allerdings auch immer wieder und mit Hilfe meiner Mitarbeiter Material gesammelt, aus dem eindeutig hervorgeht, dass meine Arbeit doch einen sehr großen Einfluss auf andere Künstler gehabt hat, die das zum Teil auch zugeben. Also ein Mann wie Eliasson hat sehr viele Ideen von mir übernommen und weiterentwickelt.
Ja.
Und er gibt das auch einwandfrei zu. Und so gibt es natürlich auch noch jüngere Künstler, die tatsächlich von mir fasziniert sind. Aber ich verfolge das nur mit einer gewissen Gelassenheit. Also das ist nur erwähnenswert, aber naja.
Hat sich denn im Nachhinein betrachtet, das, was Sie einst mit der Gründung der Gruppe Zero erreichen wollten, hat sich das erfüllt?
Ja, das ist eine kardinale Frage, Frau Cassati.
Ja, also, habe ich mir auch aufgespart.
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich kann auch wieder sagen, es gibt also allein in meiner Bibliothek, mich betreffend, gibt es zahlreiche Bücher, wo das Thema ventiliert wird. Und ich habe auch einmal meine Sekretärin gebeten, sie möchte sich bei der Zero Foundation mal erkundigen, wie viele Archivalien es allein über meinen Namen gibt. Und da kam die Antwort, 2644 Archival betreffen nur sie. Also man kann das als wörtlich nehmen, kann aber auch darüber wieder großzügig hinwegschauen. Heute ist Zero, und da kommen wir alle nicht dran mehr vorbei, ist Kunstgeschichte.
Ja.
Und sie wird verwaltet und gefördert, einmal durch die Zero Foundation, aber auch durch die Max Foundation, die seit einiger Zeit existiert. Und Zero wurde wirklich weltweit durch Ausstellungen bekannt gemacht. Und es scheint, dass Zero zurzeit im Ausland mehr Interesse findet als in Deutschland.
Okay.
Soweit mein Eindruck. Und nach der vorletzten Ausstellung in Südkorea, die hervorragend organisiert war, wird jetzt im Jahre 2027 der Kunstpalast in Düsseldorf zum zweiten Mal eine große Zero-Ausstellung zeigen. Und da darf man natürlich neue Erkenntnisse erwarten. Denn der Kunstpalast hatte auch damals unter einem französischen Kurator und Direktor das Glück, schon mal eine umfassende Zero-Ausstellung gezeigt zu haben. Das war um 2000.
Mhm.
Und da muss man jetzt erstmal warten. Aber wenn man heute eine Liste sich vergegenwärtigt, in der alle Zero-Ausstellungen, die stattgefunden haben, aufgelistet sind, dann staunt man doch sehr. Und die wichtigsten Zero-Ausstellungen waren natürlich in Amsterdam, die waren in Eindhoven, die waren natürlich im Guggenheim-Museum, die waren in Berlin, die waren in Paris, im Grand Palais. Also das waren schon alles sehr wichtige Zero-Ausstellungen. Und trotzdem, freue ich mich darauf, dass man also auch weiter fortfährt und selbst in einem Museum, was Gulbrandson gewidmet war und was dieser doch sehr respektable Architekt Sepp Ruf nach dem Krieg gebaut hat am Tegernsee, wird jetzt im Frühjahr eine Serie Ausstellung sein.
Sehr gut. Herr Mack, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Fragen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum?
Also, bringt mich auch ein bisschen in Verlegenheit, denn sollte ich noch Gelegenheit und überhaupt reale Chancen haben, zum Beispiel dieses jetzt ganz brandneue Museum in Kairo besuchen zu können,
ja,
dann würde ich zu diesem Zeitpunkt ganz sicherlich dies mein Lieblingsmuseum nennen.
Ja.
Denn ich habe, das ist jetzt auch schon alles wieder Jahrzehnte her, dort auch viel Zeit im klassischen Museum in Kairo verbracht und habe, da ich ja überhaupt mit meinem gesamten Sahara-Projekt immer in der Sahara beheimatet war, hat mich also Kairo immer außerordentlich interessiert. Aber gleichermaßen muss natürlich dann auch dieses neue Museum in Kairo den Vergleich mit anderen Museen von Weltrang bestehen müssen. Das ist alles noch zu erwarten. Und ich könnte also, wenn Sie einverstanden sind, einfach sagen, ich habe kein Lieblingsmuseum.
Ich lasse es mal gelten.
Andererseits noch ein Hinweis. Ich habe auch sehr früh erklärt, dass ich also ein Feind von Museen bin. Das wären Kulturfriedhöfe. Also zur Serienzeit bin ich da auf die Barrikaden gegangen. Im zunehmendem Alter bin ich hier toleranter geworden. Und ich kann auch sagen, dass immerhin in mehr als 150 Museen weltweit meine Arbeiten vertreten sind. Also insofern kann ich jetzt nicht immer sagen, bleibt mir mit den Museen vom Leibe. Das ist das eine. Aber zum anderen bewegt mich doch ein großes Interesse an etwas anderem, nämlich dass in Pavillons in Frankreich und in großen Skulpturenparks in Frankreich, aber ebenso in den USA oder in Japan oder jetzt, wie ich erfahren habe, in Brasilien existieren, die alle etliche Hektar groß sind, auf denen große Pavillons stehen, von den Ländern gestaltet und in denen also Bildhauer die Chance haben, monumentale Werke zu zeigen. Das ist alles etwas, was mich außerordentlich fasziniert, denn Skulptur gehört auch in den Außenraum. Und ich habe ja sehr viele Skulpturen konzipiert und auch zum Teil realisiert, die monumental sind, die also solch einen Platz verdienen würden. Aber in Deutschland wird das vollkommen übersehen, dass diese Parkanlagen existieren. Und wer da ein bisschen Einblick hat, kommt aus dem Staunen gar nicht raus. Also das ist auch noch ein Thema, was mich direkt oder indirekt beschäftigt.
Ja. Und wenn ich Ihnen, allerletzte Frage, nun ein Kunstwerk schenken würde, Sie könnten sich ein jedes aussuchen. Welches wäre es?
Eine sehr ungewöhnliche und schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Also ich würde sagen, vom Geschenk wird ja wohl hier im Konjunktiv gesprochen.
Ja, zunächst mal ja.
Und ich werde auch nur im Konjunktiv antworten okay. können. Und außerdem sind ja Kunstwerke nicht für Einzelpersonen gedacht. Es gibt Ausnahmen, komme ich gleich darauf zu sprechen. Denn sie sind trotz ihres hohen Rangs für jedermann gedacht. Für jedermann auf der Welt zu sehen und wahrzunehmen. Es gibt natürlich Zeiten, wo das anders war. Also als der von mir hochverehrte Tizian seine Bilder ausschließlich seinen fürstlichen Auftraggebern widmete und er auch die letzten Lebensjahre sehr schön und fast royal in einem Schloss in Frankreich verbringen durfte und sein Auftraggeber der König dort war, da konnte er nicht ahnen, dass seine Arbeiten heute in den wichtigsten Museen der Welt von Tausenden von Besuchern gesehen werden.
Ja.
Also da haben Sie auch die Geschichte, dass also das früher noch anders war. Und etwas, was ich öfters auch schon mal erwähnt habe, der alte Matisse, also er hat ja leider nicht das Alter erreicht, was ich erreicht habe, aber alt ist er geworden, hat dem ebenso alten Picasso ein Bild schenken wollen.
Ja.
Und da hat auch die Frau von Picasso, Jacqueline, hat sich da sehr vermittelnd eingesetzt, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Aber andererseits muss man auch sagen dürfen, dass Picasso mit Recht darauf hinweisen konnte, dass er bereits ein Hauptwerk von Matisse, und das ist ein unglaublich schönes Bild, ein Korb mit Früchten, dass er dieses Hauptbild von Matisse käuflich erworben hatte.
Ah ja.
Vor langer, langer, langer Zeit, als dieses noch ganz aktuell war.
Mhm.
Und dieses Bild hat er zu seinem Lieblingsbild erklärt. Das hat Picasso zwei- oder dreimal deutlich öffentlich erklärt. Und er hat es auch am Ende seines Lebens großzügig dem Musée d'Art Moderne de la Ville in Paris geschenkt. Und daraufhin hat also Picasso kein Bild von Matisse bekommen. Matisse war dann so elegant und freundlich und hat das Bild Jacqueline geschenkt.
Ah.
Also das sind solche Dinge, die vielleicht mir jetzt in den Sinn kommen. Aber
Sie wollen keins, das habe ich doch richtig verstanden.
Bitte?
Sie finden, Kunst sollte nicht einer Person gehören.
So ist es.
Ja.
Also das ist wirklich, Kunst für eine einzige Person, ist, das gibt es nicht. Das ist sinnlos.
Herr Mack, das war ein sehr nettes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Das war Folge 123 von Dies auch zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten, ein ausgelassenes Silvester und sind nach einer kleinen Neujahrspause am 9. Januar 2026 wieder mit einer neuen Folge für Sie da.